Eine Gruppe von Freunden trifft sich zu einem sommerlichen Picknick auf einer grünen Wiese. Plötzlich bemerkt einer die Ameisenstraße, der sie zu nahe gekommen sind, und macht den anderen mit den Worten: "Pass auf, da krabbelt etwas vor deinem rechten Fuß" darauf aufmerksam. Bei dessen vis-à-vis gelte die Warnung dem linken Fuß. Nicht so bei Aborigines im Norden Australiens. Dort wäre es in beiden Fällen der südliche Fuß. Sie verwenden anstelle von rechts und links Himmelsrichtungen, um die Lage von Gegenständen zu beschreiben. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen in Holland untersuchen dieses Phänomen der unterschiedlichen Raumwahrnehmung in verschiedenen Kulturen, erzählt der Sprachwissenschaftler Gunther Senft. Dazu mussten sich die Forscher aber erst von überlieferten Denkgewohnheiten trennen.
Wir sind eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass alle Sprecher von verschiedenen natürlichen Sprachen sich so orientieren, wie wir in unsere Koordinaten in unserem Körper vorgegeben haben. Das heißt, seit der Kantschen Tradition glauben wir, dass es eine Achse gibt, die vorne und hinten, rechts und links und oben und unten festlegt. Und wir glauben, dass wir uns aufgrund dieser Achsen auch immer im Raum orientieren. Wir haben aber vor ein paar Jahren herausgefunden, dass eine Gruppe von Aborigines in Nord-Queensland, von der wir alle ein Wort kennen, nämlich Kangaroo, und diese Gruppe heißt Gugu-Yimidae, eine völlig andere Art und Weise der Orientierung hat. Die können nämlich nicht sagen, die Tasse steht rechts von mir, sondern die sagen dann, die Tasse steht im Westen von mir. Und der Westen ist dann tatsächlich auch im Westen, denn diese Leute sind absolut orientiert. Das heißt, wir haben dabei eine Gruppe gefunden, die eben nicht sich nach den Körperkoordinaten orientiert, sondern die offenbar ein System hat, das absolut gesetzt ist.
Dieses System haben die Wissenschaftler daraufhin intensiv zu untersuchen begonnen. Inzwischen unterscheiden sie drei Bezugsrahmen oder Referenzsysteme für die räumliche Wahrnehmung und die Art, darüber zu sprechen. Einmal ein relatives Bezugssystem, das sich immer am Betrachter oder Sprecher orientiert. Die Tasse steht rechts von mir. Das zweite System haben die Nijmegener Forscher intrinsisch genannt und meinen damit die relative Orientierung an etwas anderem als dem Betrachter selbst. Also zum Beispiel, der Ball liegt rechts neben dem Auto. Das Objekt, an dem orientiert wird, muss dafür ein erkennbares vorne und hinten und rechts und links haben. Und selbst dann ist das System oft noch verwirrend. Ist rechts neben dem Auto auf der rechten Seite des Autos oder von mir oder irgendjemand anders aus gesehen rechts neben dem Auto? In den indoeuropäischen Sprachen werden beide Bezugsrahmen, der relative und der intrinsische, verwendet. Drittens schließlich gibt es den absoluten Bezugsrahmen, bei dem sich die Sprecher entweder nach den Himmelsrichtungen oder nach fixen Punkten in der Landschaft, wie zum Beispiel flussauf oder flussabwärts, orientieren. Solche absoluten Bezugsrahmen haben Gunther Senft und seine Kollegen in den vergangenen Jahren bei verschiedensten Kulturen kennengelernt.
Diese Punkte beispielsweise mit den total absoluten Systemen finden wir in nahezu allen australischen Aborigine-Sprachen. Orientierungspunkte mit flussauf, flussab finden wir im nahezu ganzen ozeanischen Gebiet. Da haben wir auch ein System, das landeinwärts oder seewärts als Koordinate nimmt. Und bergauf, bergab finden wir in sehr vielen Bergregionen, übrigens auch in Tirol beispielsweise. Und dann gibt es andere Systeme, die einfach nur auf Ad-hoc-Landmarken sind, die man eben auch in Ozeanien findet, aber auch zum Beispiel in Afrika. Wir haben in Afrika eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Da gibt es auch eine Gruppe von Buschleuten, die sprechen eine Sprache mit einem Knicklaut, den ich leider nicht produzieren kann. Die Sprache heißt so ähnlich wie das, was ich jetzt probiere: I come. Und in dieser Sprache haben wir versucht, mit einem GPS bestimmte Orientierungsaussagen dieser Leute zu überprüfen. Und die I come haben dann zu unseren Mitarbeitern gesagt: Wollt ihr, dass wir das Gerät überprüfen? So sicher waren sie sich, dass sie wirklich absolut orientiert sind.
Der innere Kompass, nach dem sich zum Beispiel australische Aborigines orientieren, funktioniert immer. Bei Tag und bei Nacht, ob die Sonne scheint oder nicht. Und er ist überraschend genau, wie die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut nachweisen konnten.
Das war etwas, was uns alle absolut verblüfft hatte. Es geht nämlich so weit, dass diese absolute Orientierung bei Sprachgruppen mit diesem System, wie zum Beispiel bei diesem Gugu-Yimidae, so weit ausgeprägt ist, dass das auch in die Gestik übernommen wird. Man wird da also zum Beispiel absolut unverständlich angeguckt, wenn man gefragt wird: Kommst du her? Ja, ich komme aus Sydney. Und man deutet dann irgendwo in eine Richtung und dann sagen die Leute: Nee, Sydney liegt dort. Und dann haben wir überprüft, dass diese Abweichung, mit der sie dann auf eine Stadt entweder weit weg oder auch auf eine Lokation so im Umkreis von 300 oder 400 Metern verweisen, eine Abweichung von höchstens 12 Grad hat. Damit sind die Leute viel, viel besser beispielsweise als alle möglichen Tauben, die irgendwo losgeschickt werden zu einem bestimmten Ort, als Brieftauben beispielsweise. Wir haben aber auch festgestellt, dass sie viel besser sind als Pilzesammler in Holland, in Nijmegen, die wir als Gegengruppe untersucht haben. Die haben selbst von sich behauptet, dass sie immer genau wissen, wo sie sind und dass sie sich absolut orientieren können. Dann haben wir eine Untersuchung gemacht und haben auch mit einem GPS-System gefragt, wo sind denn verschiedene Städte, wie beispielsweise Berendal oder Nijmegen oder Kleve. Und dann mussten die darauf deuten und das war absolut unklar, wer wir konnten, haben eine reine Zufallsverteilung gehabt.
Gugu Yimidir wissen nicht nur zu jedem Zeitpunkt genau, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Sie erinnern sich an Dinge und Situationen auch immer mit ihrer Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen. Sie wüssten also zum Beispiel, dass Sie den Topf in der Früh nicht links vom Herd, sondern westlich vom Herd stehen gelassen haben oder am Vortag einem Bekannten südlich von sich selbst begegnet sind. Diese Wahrnehmung schlägt sich nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Gestik wider. Darauf wurden die Wissenschaftler durch einen Zufall aufmerksam.
Das Interessante bei diesen Gesten ist auch, dass wir bei den Gugu Yimidir aus Zufall mal einen Mann gefilmt haben, und zwar im Abstand von etwa 5 oder 6 Jahren, zwei unterschiedlichen Feldforschern die gleiche Geschichte erzählt hat, nämlich die Tatsache, dass er mal beim Fischen mit einem Boot gekentert war und dass er es gerade noch geschafft hat, in diesem relativ heil verseuchten Gebiet an Land zu schwimmen, bevor ihn die Haie gekriegt haben. Und hat dann das eine Mal, wurde er frontal fotografiert und gefilmt, und dann hatte er gezeigt, dass dieses Boot umgekippt ist und hat das von seinem Körper weggemacht. Beim zweiten Mal wurde er in einer anderen Ausrichtung gefilmt und dann hat er aber genau in der gleichen Art und Weise, wie dieses Boot umgekippt war, die Geste gemacht. Die war dann nicht mehr von seinem Körper nach vorne, sondern seitlich so, dass er dann nach links das Boot hat umkippen lassen.
In beiden Fällen war die Geste absolut betrachtet genau nach Westen orientiert.
Also es ist so, dass diese Leute total auch in ihrer Gestik absolut orientiert sind und dass das auch eine Auswirkung hat auf Erzählen von Begebenheiten, die sich relativ lange schon vorher abgespielt haben.
Gestik, Sprache und der perfekte innere Kompass sind genau aufeinander abgestimmt. Was aber wird wodurch beeinflusst? Sind es die Worte für Ost und West, die den Geist schärfen und den inneren Kompass eichen? Oder ist es der ohnehin schon geeichte innere Kompass, der es notwendig macht, auch Worte dafür zu pflegen? Mit diesen Überlegungen geben die Linguisten und Anthropologen aus Nijmegen einer alten Frage neue Nahrung. Wie sehr nämlich und in welcher Richtung Sprache und Denken einander gegenseitig beeinflussen? Eindeutig beantworten lässt sich diese Frage immer noch nicht. Die Wissenschaftler beginnen gerade erst mit neurologischen Untersuchungen, die vielleicht zu neuen Interpretationen ihrer bisherigen Feldforschungen führen könnten. Nicht nur das Raumkonzept ist interessant für Untersuchungen zum Zusammenhang von Sprache und Denken. Auch die Art und Weise, wie Menschen über die Zeit, über Vergangenheit und Zukunft reden und gestikulieren, spiegelt eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu sehen wider, sagt August Fenk, Kognitionspsychologe an der Universität Klagenfurt.
Unsere heutige Kodierung von Zeit ist räumlich, aber eher sozusagen kontinuierlich, die Zeitachse, quasi die im Diagramm ist. In früheren Zeiten hat überwogen ein zyklischer Zeitbegriff. Das heißt, es wurde betont, das immer wiederkehrende Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der Lebenszyklus, dieses periodisch sich Wiederholende, war im früheren Zeitbegriff wichtiger und wirkt aber bis heute.
Die uns geläufigste räumliche Vorstellung von Zeit, die sich auch in unserer Sprache zeigt, ist die von einer geraden Achse, in der die Zukunft vor uns liegt und die Vergangenheit hinter uns. Wir schreiten voran in die Zukunft und lassen die Vergangenheit hinter uns zurück. Dass es so keineswegs sein muss, zeigen jüngere Untersuchungen an dem Andenvolk der Aymara.
Für das Andenvolk der Aymara liegen die Dinge genau umgekehrt, hat Rafael Nunez von der University of California in San Diego herausgefunden. Sie blicken buchstäblich in die Vergangenheit nach vorne und kehren der Zukunft den Rücken zu. Dieses für uns ungewöhnliche Zeitkonzept spiegelt sich sowohl in der Sprachstruktur als auch in der Gestik der Aymara. Für das Konzept der Vergangenheit verwenden die Aymara den Wortstamm Naira, der auch in Wörtern wie Auge, Vorne und Anblick vorkommt. Zukünftiges wird mit Kipa, dem Grundwort für hinten bzw. zurückliegend, ausgedrückt. Der Ausdruck Nairamara, der letztes Jahr bedeutet, hieße demzufolge vorderes Jahr. Die Gestik passt zu dieser Denk- und Sprechweise. Besonders ältere Aymara, die kein korrektes Spanisch sprechen, begleiten Formulierungen über die Zukunft, indem sie mit dem Daumen über die Schulter nach hinten zeigen. Umgekehrt zeigt eine nach vorne gerichtete Handbewegung Vergangenes an. Dass wir Zeitlichkeit entlang der Achse vorne-hinten konstruieren, ist sicher durch unseren Körperbau und unser binokulares Sehen beeinflusst. Wären wir klumpenförmige Wesen wie etwa Amöben, hätten wir vermutlich dieses Konzept nicht entwickelt, mutmaßt Rafael Núñez.
Die Aymara wiederum sind bei weitem nicht die einzigen, die ein solches für uns verkehrtes Zeitkonzept haben, sagt Gunter Senft.
Also es gibt eine ganze Reihe von Indianern, die im Amazonasbereich leben, die diese andere Zeitvorstellung haben. Oder diese zyklische Zeitvorstellung ist sehr stark ausgeprägt bei den Maya in Mexiko.
Eine weitere Besonderheit, die zu lebhaften Spekulationen darüber geführt hat, wie Sprache und Denken zusammenhängen, wurde in der Ausdrucksweise einer kleinen Gruppe von Menschen beobachtet, die im Amazonasgebiet leben, den Pirahã.
Der Amazonasstamm der Pirahã kennt nur Wörter für eins, zwei und viele, behauptete der Verhaltensforscher Peter Gordon von der Columbia University in New York in einer vielbeachteten Studie. Seine Erklärung dafür lautet, dass die Pirahã nur so wenige Zahlwörter haben, weil sie nicht weiter zählen können. Dazu, so Peter Gordon, scheinen ihnen die kognitiven Fähigkeiten zu fehlen. Dieser Interpretation widerspricht der Sprachwissenschaftler Daniel Everett von der Illinois State University, der selbst mehrere Jahre bei den Pirahã lebte. Die Menschen zählen nicht, weil sie es schlicht nicht wollen und brauchen, lautet seine These. Selbst die von Peter Gordon beschriebenen Zahlwörter eins, zwei und viele gibt es nicht wirklich. Das vermeintliche Wort eins steht vielmehr für klein. Damit bezeichnen die Pirahã beispielsweise ein Baby. Ein größeres Kind wird hingegen mit zwei bezeichnet. Die Begriffe geben demnach nur relative Größen wieder. Ein Versuch unterstützt der Daniel Everetts These. Er hat sich Fische besorgt, zwei kleine und einen großen. Mit eins bezeichneten die Pirahã nicht den einen großen Fisch, sondern die zwei kleinen. Ein Zählsystem gibt es bei den Pirahã tatsächlich nicht. Allerdings nicht, weil den Menschen die kognitiven Fähigkeiten dafür fehlen würden. Pirahã-Kinder erlernen das Zählen, wenn man es ihnen beibringt. Im Leben und in der Sprache ihres Stammes brauchen sie es allerdings nicht. Erwachsene haben daher auch kein Interesse mehr daran, Zahlen zu lernen, folgert Daniel Everett.
Die Sprache lässt bis zu einem gewissen Grad immer einen Schluss darauf zu, wie ihre Sprecher die Welt sehen. Deutlich wird das nicht nur an Worten, sondern auch an den Gesten, die diese Worte begleiten. Das gilt nicht nur für die gesprochene Sprache, sondern auch für gebärdete Sprache, sagt Franz Dotter vom Forschungszentrum für Gebärdensprache und Hörgeschädigtenkommunikation der Universität Klagenfurt.
Jede Sprache ist unwahrscheinlich körperbetont. Also wenn Sie einem Kind zuschauen oder auch einem Erwachsenen, wenn die reden, die Italiener sind berühmt dafür, aber es gilt für uns auch, da geht der ganze Körper mit. Also wenn jemand lebhaft was erzählt, der springt sozusagen körperlich mit, wenn er über Springen erzählt. In den Gebärdensprachen ist das sozusagen nur zum Teil sogar grammatikalisiert, also das heißt systematisch. Aber im Grunde genommen gibt es nicht den Unterschied, den man sich jetzt vorstellen würde. Es ist nur, dass die Forschung an den Gebärdensprachen uns eigentlich aufmerksam macht, welche Körperlichkeit wir in den gesprochenen Sprachen haben.
Teile dieser allgemein verwendeten Gestik übernimmt auch die Gebärdensprache, fügt sie aber in ein eigenes Sprachsystem ein.
Das Wesentliche ist eben, dass Gebärdensprachen diese Art von Zeichenkombinationen haben, also Worte aneinanderreihen oder verschiedene Zeichen aneinanderreihen, so wie es die gesprochenen Sprachen haben. In der Gestik, da ist es interessant, dass wir zum Beispiel Verneinungsgesten zum Teil weit verbreitet haben, die sich in Gebärdensprachen wiederfinden. Dort allerdings als Worte oder grammatische Elemente. Das heißt, dort unterliegen sie Regeln. In den gesprochenen Sprachen wissen wir, was wir sich Abwendung oder Mund zumachen, Nase zumachen, Augen schließen, sind alles Ablehnungs-, Negationsgesten. Ein anderes Beispiel ist die Entschuldigung, nicht? Wir beobachten das, wenn Sie jemanden aufgeregt haben, dann gehen Sie vielleicht auf ihn zu und greifen ihm auf die Hand oder symbolisch auf die Hand und sagen, bitte um Entschuldigung, das wollte ich nicht. Die Entschuldigungsgebärde, zumindest in einigen Gebärdensprachen, ist genauso, dass man sich mit einer Hand auf die andere Hand greift.
Dass Elemente allgemeiner Gestik, wie Verneinungs- oder Entschuldigungsgesten, gezielt und grammatikalisch strukturiert eingesetzt werden können, ist aber nur ein Wesensmerkmal von Gebärdensprachen, sagt Franz Dotter.
Wir können alle die Augenbrauen heben und werden in der Kommunikation irgendwann das als Zeichen oder als Begleitzeichen einsetzen. In der Gebärdensprache wird zum Beispiel das Augenbrauenheben genau dort eingesetzt, um das Thema eines Satzes zu nennen. Also genau, wenn Sie ein Video von einem Gebärdenden anschauen, der hebt genau bei diesem Zeichen und nur bei diesem Zeichen die Augenbrauen. Es ist ein mimisches Element, das ist grammatikalisiert. Das heißt, es hat eine grammatische Bedeutung, so wie im Deutschen das Wort das. Und die Gebärdensprachen sind dadurch gekennzeichnet, dass Zeichen auf mehreren Ebenen gleichzeitig produziert werden können, was in den gesprochenen Sprachen nicht so gut geht. Um ein einfaches Beispiel zu geben, wenn man kodieren will, dass ein Vogel auf einem Ast sitzt, dann kann man gleichzeitig mit einer Hand den Ast symbolisieren und mit der anderen Hand die Füße des Vogels, die den Ast umklammern. Damit kodiert man bildhaft, dass der Vogel auf einem Ast sitzt. Nicht? Also solche Dinge gehen in Lautsprachen nicht. Ich kann nicht gleichzeitig Vogel und Ast sagen.
In der Gebärdensprache können mehrere Worte auf einmal dargestellt werden. Das ist ein entscheidender Unterschied zur gesprochenen Sprache, der auch mit leicht unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten zusammenhängt, sagt der Sprachwissenschaftler Ludwig Jäger von der Universität Aachen.
Gebärdensprachen sind Sprachen, die im Raum operieren, die über das visuelle System verarbeitet werden. Und die insofern ganz anders aufgebaut sind, auch in ihrer Grammatik und in ihrem Lexikon, als das für Lautsprachen gilt. Gebärdensprachen sind auf der Wortebene langsamer in der Artikulation als Lautsprachen. Auf der Satzebene sind sie schneller, aufgrund der Fähigkeit, simultan an der gleichen Zeitstelle mehrere Funktionen abzubilden. Also Sie können zum Beispiel das Zeichen Bus, Sie können großer Bus genauso schnell sagen wie Bus, indem sie einfach die Bewegungsfrequenz verändern.
Die Art zu sprechen hat Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten. Gebärdensprecher etwa sind viel mehr als Lautsprecher auf den Raum angewiesen, darauf, wie bestimmte Gebärden im Raum gesetzt werden. Das führt dazu, dass ihre kognitiven Fähigkeiten, Raum wahrzunehmen, feiner entwickelt sind, zeigt Ludwig Jäger an einem Beispiel.
In Gesprächssituationen zwischen zwei Gebärdensprechern gibt es eine Möglichkeit, Personen, über die man spricht, zu adressieren, anzusprechen, dadurch, dass man sie an bestimmten Stellen im Raum verortet. Also die Gebärdensprecher legen fest, wenn sie von Fritz, die zeigen auf eine bestimmte Raumstelle und dann immer, wenn man da mit Blickbewegung auf diesen Punkt guckt, weiß man, dass man jetzt von Fritz redet. Also wenn sie sagen, Fritz war gestern schlecht gelaunt, er ist ein schlechter Kerl, denn dieser pronominale Anschluss, er, Fritz ist, und sie schließen mit er zurück auf Fritz, dann können sie das in der Gebärdensprache dadurch machen, dass sie ihn an einer bestimmten Stelle im gemeinsamen Gebärdenraum positionieren. Das ist ein virtueller, fiktiver Ort zwischen den beiden Sprechern und durch eine Blickbewegung adressieren können. Gebärdensprecher sind in der Lage, in einem Gespräch bis zu 15, 18 Personen an verschiedenen Orten im Raum zu positionieren, virtuell. Und durch schnelle Blickbewegungen ist jedem klar, wer gemeint ist.
Lautsprachensprecher würden bei so vielen nicht sichtbaren Personen im Raum wohl ziemlich schnell den Überblick verlieren. Noch einmal zurück zu den Gugu-Yimidir. Ihre absolute Orientierung im Raum, die sich auch in Sprache und Gestik widerspiegelt, ist für die australischen Aborigines überlebensnotwendig, sagt der Sprachwissenschaftler Gunther Senft. Nur so können sie sich im Busch oder in einem Eukalyptuswald zurechtfinden. Daher werden sie auch schon von klein auf darauf trainiert.
Die Leute mit diesem System werden schon als Kinder ganz früh in ihrer ersten frühkindlichen Sozialisation auf dieses System getrimmt, und zwar durch Spiele. Es gibt also bei den Gugu-Yimidir, genauso wie bei den Haikom beispielsweise, Spiele, wo Kinder irgendwo was suchen müssen, also so ähnlich wie unsere Spiele, ich sehe etwas, was du nicht siehst, nur dann sagt man da, und das liegt halb hoch im Nordosten. Die Kinder finden das dann eben auch und merken sich genau diese Systeme. Und es gibt natürlich dann auch nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen bestimmte Tricks, wie man diese Computerverortung auch aufrechterhalten kann, zum Beispiel bei langen Wegen durch die Wüste oder durch den Busch. Dann steckt man irgendwo ein ganz kleines Gräslein an oder einen Busch an, der bildet dann bei klarer Sicht ein kleines Wölkchen, und wenn man dann zurückguckt, dann weiß man immer ganz genau, aus welcher Richtung man kommt. Oder die Aborigines machen es auch so, dass sie bei jedem Nachtlager diese Schutzwände, diese aufstellen, unter denen sie dann ihr Camp machen, in eine ganz bestimmte Richtung anbieten. anordnen, sodass sie auch mitten in der Nacht, wenn sie aufwachen, sofort absolut orientiert sind.
Gleichzeitig haben die Gugu-Yimithir oder andere absolut raumorientierte Menschen kein Problem, unser System von rechts und links zu lernen. Sonst wäre es ihnen etwa kaum möglich, unfallsfrei am Straßenverkehr teilzunehmen, sagt Gunter Senft. Wer wie die meisten Sprecher indoeuropäischer Sprachen einmal auf das relative bzw. intrinsische räumliche Bezugssystem eingelernt ist, hat allerdings praktisch keine Chancen mehr, den absoluten inneren Kompass zu entwickeln.
Es gibt da eine sehr schöne Hypothese von einem amerikanischen Kollegen Danny, der hat in den Raum gestellt, und ich denke, viele spricht dafür, dass er recht hat, dass je mehr wir selber als Sprecher einer Sprache unsere Umwelt beeinflussen, indem wir beispielsweise Städte bauen, indem wir Straßen bauen, indem wir quadratische Städte bauen, indem wir uns eigene Landmarken geben, dass je mehr wir in unsere Umwelt eingreifen, dass es für uns umso weniger notwendig ist, ein solches absolutes Kompasssystem zu haben, weil wir dann uns an diesen selbstgeschaffenen Landmarken orientieren können. Damit fallen wir eigentlich zurück auf ein System, das offenbar für uns einfacher ist und nicht diese permanente Selbstkontrolle der eigenen Verortung und der Verortung der Dinge in unserer Umwelt erfordern, wie das beispielsweise bei den Gugu-Yimithir oder den Haikom der Fall sein muss. Wir haben uns damit mit der Tatsache, dass wir in unsere Umwelt eingreifen, andere Anhaltspunkte geschaffen als die Leute, die eben sagen müssen, und du musst dann, wenn du den Ayers Rock siehst oder Uluhuru, wie die Leute sagen würden, dann musst du nach Nordosten gehen, um zu der nächsten Wasserstelle zu kommen. Nach 2 Kilometern findest du dort einen Baum und da musst du graben, dann findest du Wasser. Wir würden dann sagen, ja, und da kommst du auf dieser Straße, da ist ein Hinweisschild, noch 13 Kilometer zum Uluhuru, und dann biegst du die erste Abzweigung rechts ab und nach 5 Kilometern kommt ein Pub und dann kriegst du dein kaltes Bier.
Auch dieses Beispiel zeigt deutlich, wie eng Sprache, Kultur und Denken zusammenhängen. Dass der genaue innere Kompass der Gugu-Yimithir biologischen Ursprung haben könnte, dass diese Menschen also über irgendeine Art von Kompassorgan verfügten, kann man übrigens ausschließen. Ein Kind aus einer indoeuropäischen Sprachgemeinschaft würde dieses System genauso lernen, wüchse es bei den Aborigines auf, sagt Gunter Senft.
Das ist wirklich gelernt, und das ist wirklich etwas, was ganz klar zeigt, welchen großen Einfluss die Kultur eben auch auf die Sprache und damit auch auf die Kognition hat.